SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wiegmann.
Seit ein paar Monaten werden vor EZB-Sitzungen andere Fragen gestellt. Wenn sich früher der Rat der Europäischen Zentralbank traf, war in der Regel die Frage, bleiben die Zinsen so niedrig oder vielleicht auch mal, werden die umstrittenen Anleihekäufe etwas zurückgefahren. Am Nachmittag kam der EZB-Rat in Frankfurt zusammen. Ökonomen, Analysten, Journalisten hat eigentlich nur eines interessiert. Wie geht die Zentralbank mit der hohen Inflation um? Informationen zum Treffen von heute hat jetzt meine Kollegin Ursula Mayer.
Die Zentralbank befindet sich immer noch im Krisenmodus. Sie kauft massenhaft Anleihen von Staaten und Unternehmen, damit die leichter an frisches Geld kommen und es weiter investieren. Monatlich gibt die EZB dafür rund 80 Milliarden Euro aus, allein im Rahmen ihres Corona-Krisenprogrammes. Das hatte sie vor über einem Jahr aufgelegt, um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern. Davon erholt sich die Wirtschaft aber allmählich. Deshalb will auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde langsam den Krisenmodus anpassen.
Der EZB-Rat ist der Meinung, dass die EZB auch dann noch für günstige Finanzierungsbedingungen in der Eurozone sorgen kann, wenn sie etwas weniger Anleihen kauft als in den letzten beiden Quartalen.
Ohne dass Einzelheiten bekannt gegeben worden sind, hält Ökonom Friedrich Heinemann vom Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung diesen Schritt für überfällig.
Also ein guter erster Trippelschritt, den müssen aber dringend dann in den nächsten Monaten weitere folgen. Einfach, weil die Inflationsrate derzeit in der Eurozone doch überraschend stark steigt und die EZB signalisieren muss, dass sie eine neue längerfristige Inflationsdynamik einfach nicht akzeptieren wird.
Denn im August hatte die Inflation in der Eurozone den höchsten Stand seit rund 10 Jahren erreicht. Sie war auf 3% gestiegen, während die Zentralbank lediglich eine Rate von 2% anstrebt. Trotzdem sieht EZB-Präsidentin Lagarde da noch keinen Handlungsbedarf.
Der Anstieg bei der Inflation ist vorübergehend und hat damit zu tun, dass sich Sprit und Heizöl verteuern. Und es hat zu tun mit der Mehrwertsteuer in Deutschland. Da gelten wieder die normalen Steuersätze. Und viele Waren werden teurer, weil die Materialien und Werkzeuge dafür knapp sind.
Schon im nächsten Jahr dürfte sich da vieles normalisieren, heißt es bei der EZB. Ob es wirklich so kommt, da sind manche allerdings noch skeptisch. Trotzdem gibt es von der EZB eine klare Ansage, einen radikalen Kurswechsel wird es auf absehbare Zeit noch nicht geben. Weil die wirtschaftliche Erholung noch auf wackeligen Füßen steht, hält die EZB an ihrem Krisenprogramm vorerst weiter fest. Bis zum nächsten Frühjahr plant sie dafür weiter 1,85 Billionen Euro ein und auch der Leitzins bleibt auf seinem Rekordtief von 0%. Ursula Mayer, Frankfurt am Main.
Von allen wirtschaftspolitischen Wahlkampfthemen, die wir in dieser Woche besprechen, ist der Arbeitsmarkt auf den ersten Blick am unscheinbarsten. Eine niedrige Arbeitslosenquote von 5,6% im August. Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter. Kein Indikator weise ins Negative, sagt der Chef der Bundesarbeitsagentur Scheele. Trotzdem haben viele Menschen Angst um ihren Job, vor allem in der Autoindustrie. Nehmt uns mit in die Zukunft. Das fordert auch Matthias Molitor seit 40 Jahren. Waren Schlosser bei Daimler in Mannheim.
Eine Kontinuität bei den Arbeitsplätzen, dass die Arbeiter, die treu Tag für Tag ihre Arbeit verrichten, in der Digitalisierung, in der E-Mobilität noch ihren angestammten Platz haben, auch in Zukunft. Und deswegen müsste dringend in Bildung und in Ausbildung investiert werden.
Die Digitalisierung wird den deutschen Arbeitsmarkt umwälzen mit entsprechenden Folgen. Das bespreche ich mit Professor Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Wegenmar.
Es gibt jede Menge Studien, die beziffern, wie viele Jobs zunächst mal durch Digitalisierung verloren gehen könnten. Wie sehen denn da Ihre Berechnungen aus?
Unsere Berechnungen zeigen, es ist in der Tat so, diese neuen Technologien, ja oft 4.0 genannt, die werden schon viele Tätigkeiten ersetzen, die Menschen im Moment wahrnehmen. Also da kann es dann durchaus um 1,5 Millionen Jobs gehen, die dadurch ersetzt werden. Aber auf der anderen Seite finden wir eben auch immer, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass technologischer Wandel auch wieder neue Tätigkeiten schafft. Am Ende hebt sich das auf. Es geht nicht um ein Minus unterm Strich, sondern es geht um einen Umbruch, vor dem wir stehen.
Aber Sie sagen auch, es hebt sich am Ende auf. Das heißt, wenn erstmal Jobs wegfallen, dann kommt jetzt eine neue Bundesregierung sozusagen genau in diese Übergangszeit hinein. Was ist denn da politisch wichtig? Zum Beispiel mehr Mittel für Aus- und Weiterbildung, um einfach möglichst viele Menschen mitzunehmen?
Die Herausforderung ist in der Tat, diesen Umbruch zu bewältigen. Also was wir sagen ist, wir werden nicht unterm Strich weniger Jobs haben. Aber wenn man diesen Umbruch nicht bewältigt, dann kann man trotzdem in eine verfestigte Arbeitslosigkeit reinlaufen. Deswegen müssen wir die Menschen in die Lage versetzen, da mitzugehen. Also zum Beispiel so ein BAföG für Zweitausbildungen, damit man finanziell abgesichert auch nach 20 Jahren im Beruf nochmal den Beruf wechseln kann. Oder Anreize in der Arbeitslosigkeit, sowas wie ein Bildungsbonus, in die Qualifizierung zu gehen. Und besonders wichtig ist die Berufsausbildung. Da brauchen wir für meine Begriffe so etwas wie ein Ausbildungsprogramm 4.0, also eine Förderung von Digitalisierung und von Konzepten, damit dieses starke Standbein, das wir in Deutschland haben, auch unter Digitalisierungsgesichtspunkten so stark bleibt.
Von dem, was Sie gerade aufgezählt haben, finden Sie da Dinge im Wahlkampf wieder oder geht es doch, das wäre so mein Eindruck zumindest im Augenblick, sehr um gerechte Bezahlung von Arbeit?
Also man findet davon schon sehr viel wieder und was wir machen, ist ja auch Politikberatung. Also das, was wir da anraten, das findet sich dann schon auch in politischen Konzepten und ich bin wirklich guter Hoffnung, dass über die nächste Legislaturperiode einiges davon umgesetzt wird. Wenn wir das schaffen, dann ist mir insgesamt eigentlich nicht bange.
Dann denke ich auch mal positiv und sage, gut, wenn so einige Dinge umgesetzt werden, sind das auch Mittel, mit denen sich der Fachkräftemangel ein Stück weit in Deutschland beseitigen lässt, also einfach bessere Ausbildung zum Beispiel, oder ist da die Lücke inzwischen einfach schon zu groß?
Also Qualifizierung ist sicherlich der richtige Weg, wenn wir sehen, wir werden in Zukunft auch immer weniger Arbeitskräfte in Deutschland haben. Das war bisher nicht so. Bisher ist die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte immer noch gestiegen jedes Jahr. Aber jetzt mit der Verrentung der Babyboomer, da wird es nach unten gehen. Beschäftigungsausweitung immer weiter, das wird kein Weg mehr sein. Das heißt, wir müssen aus jedem einzelnen Arbeitsplatz in Zukunft mehr machen als früher. Und das heißt ihn heben, in der Qualifikation auch heben, in der Weiterentwicklung, in der Perspektive. Insgesamt wird es aber auch einfach um die schieren Zahlen gehen. Also wir werden deutlich mehr Zuwanderung brauchen. Um alleine das Arbeitskräftepotenzial konstant zu halten, brauchen wir einen Migrationssaldo, also mehr Leute, die zuziehen als wegziehen, von 400.000 jedes Jahr. Das ist schon sehr hoch. Und wir müssen uns sicherlich auch um die vorhandenen Potenziale kümmern, die wir noch im Inland haben.
Professor Enzo Weber vom IAB ist zuversichtlich, dass der Umbau des Arbeitsmarktes in Deutschland in den kommenden Jahren gut funktionieren kann. Dieses Thema haben wir oft diskutiert in den vergangenen Monaten. Was gilt bei Influencerinnen und Influencern als Werbung, also bei Menschen, die auf Social-Media-Kanälen auftreten und Produkte platzieren? Nach meinem ganz persönlichen Verständnis ist das eigentlich immer Werbung und gehört auch als solche gekennzeichnet, aber so einfach ist es eben nicht. Heute hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe geurteilt und festgestellt, nicht jede Produktplatzierung ohne Kennzeichnung ist sofort immer Schleichwerbung.
Das Gericht entschied in drei ähnlich gelagerten Fällen bekannter Influencerinnen, darunter auch die Moderatorin Kathi Hummels, mit zum Teil Millionen von meist jüngeren Followern. Geklagt hatte der Verband Sozialer Wettbewerb, ein Verein, der im Interesse vieler Agenturen und Verlage Verstöße gegen Lauterkeit verfolgt. Sein Vorwurf, wenn die Influencerinnen auf ihren Instagram-Accounts sogenannte Tap-Tags nicht als Werbung kennzeichnen, sei das verbotene Schleichwerbung. Durch zweimaliges Anklicken der Tap-Tags auf der Instagram-Seite der Influencerin gelangen die jungen Nutzerinnen und Nutzer auf die Seiten von Anbietern von Kleidung, Sport- und Fitnessartikeln, Reisen und Ähnlichem. Das Gericht sagt, fließt von einem fremden Unternehmen eine Gegenleistung für einen Post, so ist das Werbung. Die Influencerin muss das als solche hinreichend kennzeichnen. Gibt die Influencerin dagegen Hinweise auf andere Firmen und fördert damit deren Absatz, erhält aber keine direkte Gegenleistung, ist es zunächst keine Schleichwerbung. Erst mit der Verlinkung über die Tap-Tags auf Seiten der Unternehmen mit deren Produkten überwiegt die Werbung. Die Influencerin muss sie eindeutig kennzeichnen. Dieses komplexe Urteil des für Wettbewerbsrecht zuständigen BGH-Senats dürfte die wachsende Zahl von Influencerinnen und Influencern eher verwirren als klare Rechtssicherheit bringen. Bernd Wolf, Karlsruhe.
Wir schauen ganz einfach noch auf den DAX. Der reagiert mäßig auf die EZB-Entscheidungen von heute noch plus 0,1%. Das sind 15.620 Punkte.